Jo, Viertel nach 12, moin moin allerseits, virtuelle Maschinen, nächster Teil. Jo, nächster Übungsteil. Letzten Mittwoch haben wir angefangen, Assembler-Programmierung. Da ging es im Prinzip darum, wie man dann Assembler-Programme schreibt. Halt, falsche Richtung. Jetzt natürlich noch die Frage, was ihr jetzt in der virtuellen Maschine ausführen sollt, sind nicht Assembler-Instruktionen, also nicht der Klartext, wie ich ihn euch Mittwoch mal kurz gezeigt habe, sondern ihr lest natürlich aus dem virtuellen Speicher virtuelle Nullen und Einsen und diese Nullen und Einsen sollt ihr ausführen. Also man muss sich noch angucken, wie sind dann die Instruktionen kodiert. Wenn man es genau wissen will, also was ihr hier von mir kriegt, ist mal so eine Idee, wie das funktioniert. Ich werde euch jetzt nicht die 283 verschiedenen Befehle alle der Reihe nach hier vorerzählen mit Nullen und Einsen, wie sie kodiert sind, sondern nur die Idee, wie es gemacht ist. Wenn ihr es genau wissen wollt, schaut euch mal die Manuals an, da steht es dann halt da klein drin. Jo, x86 Architektur, für die mache ich das jetzt hier mal. Wie gesagt, erstens, weil das immer so ein schönes Demo-Beispiel ist. Wer x86 kann, kann auch alles andere. Das Problem bei der 8086 CPU-Reihe ist, dass sie natürlich eine lange Tradition haben. Fängt an beim 8086. 186, den kaum jemand gesehen hat. 80286, das waren die ATs. 80386, die besseren ATs. 486, Pentium 686 und jetzt Pentium 4 und wie sie alle heißen. Lange Historie und dementsprechend historisch gewachsen. Daher nicht notwendigerweise alles ganz logisch. Wobei, wenn man es einmal durchdrungen hat, kostet allerdings ein bisschen Mühe, dann merkt man ein gewisses System dahinter. Und das ist eigentlich auch gar nicht so dumm. Nichtsdestotrotz würde man heutzutage sagen, naja, das könnte man auch vereinfachen. Konnte man damals nicht, weil halt das Pac-Man-Spiel von 1980, das sollte auch im Jahr 2000 noch lauffähig sein. Ne? Da müsste halt das alte Zeug noch gehen. Jo, ich reduziere das hier mal, wie gesagt, alles auf Protected-Mode, 32-Bit-Mode, ohne irgendwelche Erweiterungen. 64-Bit-Mode, ja, der ist noch ein bisschen krauser. Das erspare ich euch mal. Das könnt ihr euch gegebenenfalls selber angucken. 16-Bit-Mode erspare ich euch. Das ist noch viel, viel krauser. Das könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr wollt. Brauchen wir hier in diesem Zusammenhang erstmal nicht.
Ich dachte, 64-Bit-Mode wäre eher angenehmer, weil sie mal die Chance haben, ein bisschen was rauszuschmeißen.
Da ist überhaupt nichts rausgeschmissen worden. Da ist noch zusätzliches Zeug reingestopft worden. Es ist nicht draußen, das ist ganz und gar nicht draußen. Genau, was aber jetzt mit mehr Ausnahmen wieder drin ist, als es vorher mit dem normalen Segmentierungszeugs drin war. Also, beziehungsweise man kann dann im 32-Bit-Mode Segmente definieren, die man im 64-Bit-Mode dann nutzen, aber nicht mehr umstellen kann. Und ach nee, also, lest euch durch, aber das machen wir hier nicht. Ja, ganz bestimmt nicht. Also wie sind die Opcodes aufgebaut? Naja, manche sind trivial. Ein Byte, ein Befehl und fertig. Na gut, das sind so die typischen kleinen Befehle, also höchstens die natürlich keine Parameter haben. Ne? Also hier so Return macht ein Return, braucht keinen Parameter, halt. Cli und Si, habt ihr gesehen, Interrupt Enable löschen, Interrupt Enable setzen. Dort sind halt bestimmte Opcodes, also alles in Hex hier hingeschrieben, 0xC3 ist immer der Return-Befehl und fertig. Gut, soweit so einfach. Da oben steht aber schon, Befehle sind gegebenenfalls unterschiedlich lang, 1 Byte bis 16 Byte. 1 Byte, das sind die trivialen. Also mit einem Byte kann man natürlich maximal 256 Befehle kodieren. Ja, irgendwann waren die 256 Byte voll. Man wollte aber noch Befehle hinzufügen, die auch keine Parameter brauchen. Also hier so ein CPU-ID braucht keinen Parameter. Resume from Management Mode braucht keinen Parameter. Man hat aber keinen 8-Bit-Code mehr frei. Was hat man gemacht? Man hat einfach einen noch nicht benutzten Opcode, das war die 15, die definiert sozusagen zum Umschalten zwischen diesen zwei Befehlssätzen. Das waren die ersten Erweiterungen von der 386 CPU. Der 80286, der hatte alles noch schön mit den 256 verschiedenen Befehlen. Bei 386 hat es nicht mehr gereicht. Dann hat man einen Opcode genommen. Ja, und dann hat man halt nochmal wieder 256 verschiedene Opcodes. Ja, kommt das 0F halt davor und dann der eigentliche Opcode für den Befehl. Soweit auch noch kein Problem. Ja, was es dann gibt, es gibt Befehle, da steht, oder die brauchen noch einen Parameter. Ne? Also hier bei POP muss ich angeben, wohin das, was ich vom Stack hole, geschrieben werden soll. In diesem Fall ein Register. Welches Register? Ich brauche eine Registernummer. Es gibt 8 verschiedene Register, also brauche ich 3 Bit. Die 3 Bit müssen irgendwo herkommen. Sie können zum Beispiel aus dem Byte, was ich da gelesen habe, rausgelesen werden. Beispiel ist hier der Increment-Befehl. Ja, alles, was sozusagen mit einer 4 anfängt. Na, ich muss es besser sagen, mit, also was die ersten 5 Bit sind 0, 1, 0, 0, 0. Also wenn ich das als Bitwert auftrage, dann wäre das 0, 1, 0, 0 und noch eine 0. Ja, und die 3 Bit hier hinten, das ist dann die Registernummer. Also so ist das da zu verstehen. Für den Increment-Befehl, für den Push-Befehl, für den Decrement, für den Pop-Befehl. Und da könnt ihr, steht ja hier, die 8 ist das ERX, die 9 ist das ECX und so weiter. Damit kann man dann mit 8 Bit sowohl den Befehl kodieren als auch den Parameter. Man sieht dann allerdings natürlich auch dran, das muss dann ein Register sein. Also ich kann dann nichts anderes spezifizieren. Ja, dann bei der Erweiterung zum 386, da wollte man weitere Befehle hinzufügen, die auch ein Befehl mit Registernummer sind. Da waren allerdings jetzt keine Opcodes mehr frei. Ja gut, was hat man da gemacht? Dann hat man halt gesagt, wieder das 0F davor als Erweiterungsanzeige umschalten auf den erweiterten Befehlssatz. Und dann ist es jetzt wieder C8, C9, CA, CB und so weiter. Jo, die 3 Bit sind die Registernummer. Jetzt könnte man ja denken, ERX ist die 0, EBX, nein, ECX ist die 1, EDX ist die 2, EBX ist die 3. Frag mich nicht, warum, ist halt so. Ne? Stackpointer ist das 4., Basepointer 5, Source Index, Destination Index 6 und 7. Nur, dass ihr es wisst, wenn ihr euch mal die Befehle anguckt und versucht zu dekodieren, die Registernummern, die sind zwar kraus, sie sind aber überall gleich. Also insofern passt es dann wieder.
War es nicht so, dass diese Buchstaben, die das Register bezeichnen, nicht alphabetisch gedacht waren, sondern für irgendwas standen?
Ja. Ja.
Deswegen diese komische Reihenfolge?
Also die haben eine Bedeutung, Stackpointer, Basepointer, Source Index, Destination Index, das macht, ne, Stackpointer kennt ihr alle, macht Sinn. Also das ist der Akkumulator, das ist das Count-Register. Das braucht man manchmal bei Wiederholungsbefehlen, dann kann man reinschreiben, wie oft er wiederholen soll. D ist
Division, also weißt du, ob das erweiterte Register
die gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Okay, ich habe irgendwie mal das als Erklärung gehört.
Das BX ist Base im Sinne von ja, Basis bei der alten Adressierung bei Arrays. Keine Ahnung. Das ist seit 386 alles weitestgehend aufgehoben. Die Register haben eigentlich in dem Sinne keine Spezialbedeutung mehr. Also ganz genauso hier einen Source-Index addieren. Ne? Obwohl es früher mal ein Pointer sozusagen war, von wo er sich Daten holen soll. Spielt heute eigentlich keine Rolle mehr. Heißt nur noch so. Jo, aber also nehmt die Dinger einfach als in der Reihenfolge kodiert und nicht groß drüber nachdenken. Ist einfach so. Jo, dann gibt es sogenannte Präfixe. Ein Präfix habt ihr gerade gesehen, das 0f sozusagen, als wenn das als erstes kommt, ist es eine Umschaltung auf diese zweite Instruktionsgruppe. Es gibt aber noch weitere Präfixe, die man letztendlich vor alle Befehle davor schreiben kann. Einmal beispielsweise ein F0 an. F0 ist ein sogenanntes Log-Präfix. Da wird für den Rest des Befehls der Bus gesperrt. Ist gedacht für Multiprozessor-Anwendungen. Also wenn man aus dem Speicher einen Wert holt, einen drauf addiert und den Speicher zurückschreibt, dass während ich den Wert hole, inkrementiere und zurückschreibe, nicht eine zweite CPU diesen Wert lesen kann. Also die zweite CPU, also die, oder umgekehrt, dieser eine Buszyklus ist dann nicht teilbar. Ja, dann gibt es F2, F3 als sogenannte Repeat-Präfixe. Ja, jetzt kam ja gerade schon, das ECX ist ein Count-Register. Ja, wenn ich nach ECX was reinschreibe, eine bestimmte Anzahl, und jetzt so ein Repeat-Präfix vor den Befehl davor schreibt, dann macht er den Befehl, der danach kommt, so oft wie im Count-Register drin steht. So die Idee. Ja, und das andere Präfix, da guckt er sich immer noch, das kommt jetzt auf den Befehl drauf an, die Flex an, dass er dann nicht, also er macht maximal ECX mal, hört aber gegebenenfalls auf, wenn die Flex nicht mehr der Abbruchbedingung da entsprechen. Braucht heutzutage eigentlich auch kaum noch jemand. Also normalerweise schreibt ein GCC die Schleife selber. Der Repeat-Befehl ist nämlich meistens langsamer als die ausgeschriebene Schleife. Ja.
Vielleicht trotzdem einen Fall ein, wo Compiler standardmäßig Repeat-Befehle generieren und das ist als Rep-Z-Rep. Weil das irgendwie auf allen den Prozessoren schneller ist als ein reines Red.
Ein Red, Z-Red?
Ja. Was denkt ihr? Das generiert. Ich habe da immer ein bisschen kaputt gemacht und das funktioniert dann besser, wenn man das Red nicht verwendet. Weil es dann irgendwie in dem besseren Instruction Decode landet und nicht in dem Instruction Decode, der auf die Einbeit aufkürzt kann. Die Brave kann irgendwie nur das bessere Instruction Decode und irgendwie soll es deswegen besser sein. Deswegen erzeugt GCC RefZRef.
Okay.
Solange ich nicht sage, er soll für den Prozessor aktivieren, dann macht er das.
Also Repeat mit einem Return-Befehl macht eigentlich ja keinen Sinn, ne?
Das macht doch trotzdem nur einen Return.
Okay, die anderen Präfixe, die es gibt, also die 26, 2e, 36 und so weiter, die schalten zwischen den verschiedenen Segmenten um. Es gibt immer ein sogenanntes Standardsegment, mit dem man arbeitet. Also wenn man nichts davor schreibt, ist es standardmäßig entweder das Stack-Segment, wenn ich irgendwas mit dem Stack mache, sprich Push, Pop, dann geht es auf Stack-Segment, oder ich was mit dem Stack-Pointer indirekt was mache, dann benutzt er das Stack-Segment, ansonsten das Datensegment, beziehungsweise ja, Code holt er sich aus dem Code-Segment. Wenn ich jetzt eine andere Nummer davor schreibe, dann kann ich auch sagen, naja, pushe mir, ja, ob das Sinn macht, weiß ich nicht, pushe mir was ins Datensegment. Oder hole mit einem Datenzugriff was vom Stack. Heutzutage ist es eh wurscht, weil die Segmente alle gleich groß und alle an der gleichen Stelle liegen. Insofern braucht es keiner mehr. Allerdings, also man braucht es heutzutage an einer Stelle nicht noch, nämlich bei diesen Thread-Local-Geschichten. Also lokale Variablen von Thread, die liegen in einem speziellen Segment. Ja, und wenn ich auf das zugreifen will, dann muss ich halt da so ein Präfix davor schreiben. Jo, was es noch gibt, ist das Präfix 66. Das schaltet um ja, von 16 auf 32 Bit. Ihr habt ja gesehen, es gibt ein, das habe ich glaube ich als Beispiel, genau. Wenn ihr die 40, das hatten wir vorhin auf irgendeiner Folie, das war der Increment-Befehl auf das Register AX, 16-Bit. Wenn ihr einen Präfix davor schreibt, dann schaltet er sozusagen in den 32-Bit-Modus und inkrementiert dann das EAX. Es sei denn, ihr seid sowieso im 32-Bit-Modus, dann ist es das Zurückschalten. Ja, hardwaremäßig ist das trivial zu machen. Das ist sozusagen exklusiv Order von dem Modus, in dem ich bin, verX-ordert mit dem Präfix. Also, wenn ich im 32-Bit-Modus bin, ohne Präfix, dann bin ich sozusagen im 32-Bit-Modus. 32-Bit verX-ordert, bin ich wieder im 16-Bit-Modus. Ja, manchmal denkt man jetzt, was passiert jetzt? Also es gibt ja auch ein Increment Byte. Was ist dann, wenn ich da so einen Präfix vorschreibe? Nein, das wird so einleuchten. Nö, dann passiert einfach gar nichts. Also die Idee war, sage ich mal, Bytes braucht man häufig. Insofern möchte ich da nicht unbedingt einen Präfix vorschreiben müssen. Und na gut, im alten 16-Bit-Modus, da brauche ich die Worte 16-Bits. Da habe ich nichts davor geschrieben, da habe ich nur diesen entsprechenden Opcode und fertig. Und heutzutage in der 32-Bit-Welt, dann bin ich halt standardmäßig in einem 32-Bit-Mod-Segment. Ja, dann möchte ich eigentlich auch alles, wenn es Integer-Zahlen sind, 32-Bit rechnen und wenn es Bytes sind, sprich Strings in vielen Fällen, ja, dann möchte ich Bytes benutzen. Okay, in beiden Fällen brauche ich dann kein Präfix, halt nur in den Spezialfällen, dass ich das jeweils andere machen möchte. Jo, also, es sieht dann so aus, es gibt vor jedem Befehl die Möglichkeit, Präfixe zu schreiben, ein oder mehrere. Oder 0 oder 0, 1, 2, 3 und danach kommt der eigentliche Opcode. Man kann auch gegebenenfalls mehrere Präfixe vor dem Befehl schreiben. Also ich kann sagen, ich hätte gerne die andere Operandengröße und ein anderes Segment. Und das Ganze möchte ich auch noch wiederholt ausführen oder auf dem gelockten Bus ausführen. Ich darf allerdings aus jeder der Gruppen da oben nur ein Präfix nehmen. Könnt ihr euch vorstellen, das macht auch Sinn. Also ich darf nicht den Bus locken und dann sagen, mach den nächsten Befehl mal 10.000 Mal. Das wäre natürlich eine schöne Möglichkeit, was weiß ich, die Nachbar-CPU mal eine Stunde lahmzulegen oder so. Deshalb aus der Gruppe nur ein Präfix. Ja, Segment zu ändern, dass ich sage, ich möchte nicht ins Datensegment schreiben, sondern ins Extrasegment. Ja, es macht jetzt auch keinen Sinn, dass ich sage, ich möchte ins Extrasegment und GS und F6. Ich kann ja nur ein 1 schreiben. Und Operandengröße ändern, naja, ich kann es einmal hin und wieder zurück ändern, aber das macht dann auch keinen Sinn. Ja, und die letzte Möglichkeit, die ich noch habe, ist das Adressierungsart-Änder-Kennzeichen. Da kann ich dann, wenn ich im 16-Bit-Modus bin, nämlich die alten Segmente, die alten Adressierungsarten, die ignorieren wir hier mal, die sind kraus, die braucht kein Mensch. Die werden eigentlich heutzutage nur noch im BIOS verwendet, weil da läuft er halt los im 16-Bit-Modus aus Kompatibilitätsgründen. Das heißt, ich benutze eigentlich immer die neuen Adressierungsarten und bei denen bleibe ich auch. Und wenn ich im 32-Bit-Modus bin, ist das auch der Standard.
Ja. Das ist die Reihenfolge von den Graphics.
Nein, die kannst du bunt durcheinander würfeln.
Ja.
ja, früher war es so gemacht, so von der Idee her, er liest sich so ein Byte. Und wenn das jetzt ein Präfix ist, dann setzt er sich eigentlich nur einen Flag im Prozessor und führt dann den nächsten Befehl aus. Und der nächste Befehl, der kommt, ja, der interpretiert jetzt, sagen wir mal hier, die Größe halt entsprechend diesem gesetzten Bit. Insofern könnt ihr diese Präfixe auch ansehen als Befehle. Das, so ein Präfix ändert einfach den Modus der CPU für den nächsten Befehl. So eine Art, ich schalte meine CPU in einen anderen Modusbefehl. Eine Ausnahme. Logisch. So, keine Regel ohne Ausnahme. Wenn so ein Bit gesetzt ist, dann macht die CPU keine Interrupts mehr. Soll heißen, wenn ihr so einen 6640 Befehl habt, dann führt er sozusagen die 66 als Befehl aus und setzt sich sein Anzeichen, ja, beim den nächsten Befehl bitte im, also in diesem Falle 16-Bit-Modus machen. Aber wenn er sich das Bit gemerkt hat, dann macht er an der Stelle keinen Interrupt mehr. Also wenn jetzt hier ein Interrupt käme, dann sagt er, warte mal, ich mache erst meinen nächsten Befehl noch. Macht Sinn, weil er natürlich sonst den Interrupt ausführen würde mit irgendeinem umgeschalteten Modus, was dann natürlich in die Hose geht. Also insofern, wenn ihr das simulieren wollt, ja, ich liebe das Internet, schalten wir es mal ab, jetzt kommt das Ding mal wieder. Also wenn ihr es simulieren wollt, macht es am besten so, ihr führt diese Präfixe als Umschaltinstruktionen aus, allerdings führt ihr Interrupts nur dann aus, wenn kein so ein Umschaltbit gesetzt ist. Das ist das Einfachste. Heutzutage sind die CPUs natürlich angehalten, Befehle mit möglichst wenig Takten abzuarbeiten. Soll heißen, da wird er jetzt versuchen, ja, sich den gesamten Befehl zu holen und als Gesamtes auszuführen. Was die Sache natürlich nicht einfach macht in der Hardware, weil er weiß am Anfang natürlich gar nicht, wenn er das Byte am Anfang sieht, wie viele Bytes er da noch holen muss. Ja, weil danach kommt ja der eigentliche Befehl erst.
Macht mir von der Virtual Machine deswegen nicht auch leichter, wenn ich einfach beim Befehl holen so lange Befehle hole, bis ich was Ausführbares habe und dazwischen gar nicht erst mit Interrupts gucke, sondern halt in meiner CPU so lange Befehle holen, bis ich einen ausführbaren Befehl habe und ihn dann in der Reihe nach ausführe?
Kannst du genauso gut machen. Also je nachdem, wie du es gerne hättest, ob du sozusagen so agieren willst, wie alte CPUs das früher gemacht haben, dann wäre so ein Präfix so eine Art Vorbefehl. Wenn du sagst, du möchtest mehr so das ähnlich machen wie im Pentium heute, dann holst du dir erstmal einen ordentlichen Sack Bytes und dann scannst du die, bis du einen kompletten Befehl beieinander hast. So. In Summe sollte das Gleiche rauskommen. Jo, also Präfixe davor, maximal aus jeder Gruppe ein, soll heißen vier Präfixe maximal und dann der eigentliche Opcode. Jo, jetzt gibt es natürlich Befehle, die brauchen jetzt mehr als eine Registernummer. Erstens im Falle von, ne, haben wir hier als Beispiel, wenn man zwei Registernummern braucht oder noch schlimmer natürlich, wenn man eine Registernummer plus einen zweiten Operanden braucht, der jetzt irgendwie was ganz anderes ist, irgendeine Speicheradresse oder Register indirekt oder irgendwas. Jo, bei zwei Registernummern könnt ihr euch schon mal überlegen, dann bräuchte man 3-Bit. 3-Bit macht 6. Insgesamt haben wir ja in einem Byte nur 8-Bit, dann hätte man noch 2-Bit, um den Befehl zu kodieren. Das reicht nicht, ne? Logisch. Also, was macht man? Man definiert einmal den eigentlichen Befehl. Also hier im Beispiel, das XOR ist die 31. Und das, was danach kommt, ist ein sogenanntes Mod-RM-Byte und da steht alles weitere drin. Also da stehen beide anderen Parameter drin. Gut, das Mod-RM ist dementsprechend ein Byte, 8 Bit. Da kann man zum Beispiel reinschreiben, zwei Registernummern. Wie stehen sie drin? Genau, ne? Also hier Bit 0 bis 2. Könnte ein Register sein, 3 bis 5 ist eine Registernummer. Und 2 Bit haben wir noch. Und wofür sind die 2 Bit gut? Ja, die 2 Bit geben jetzt die Adressierungsart an. Steht eine 3 drin, heißt es, es ist Register mit Register. Steht eine 2 drin, heißt es, machen wir von vorne. Steht eine 0 drin, dann ist es das eine ein Register. Und das andere ist Register indirekt, ohne Displacement, also ohne Verschiebung. Steht eine 1 drin, ist es Register indirekt mit 8-Bit Displacement, eine 2 Register indirekt mit 32-Bit Displacement. Ja, gut, was muss man jetzt beispielsweise hier kodieren? Nehmen wir den Befehl, da komme ich gerade noch hin. Die 29 zeigt an, es ist eine Subtraktion eines Registers mit was anderem. 8a muss ich jetzt aufdröseln in diese 7, 6, 5, 3, 2, 0 Bit-Gruppen. Ja, was ist 8? 8 ist 1, 0, 0. Das heißt, hier steht sozusagen 1, 0 ist die 2. Heißt, das ist Register indirekt mit 32-Bit Displacement. Ja, das heißt also hier, da hinten stehen Klammern und davor steht eine 32-Bit-Zahl. Welches Register hier drin steht, weiß ich noch nicht. Welches Register da steht, weiß ich auch noch nicht. Ja, dann nehme ich Bit 5 bis 3 bei 8a 001, ne? 001, gut, da müsste ich jetzt wieder zurückblättern. 001 ist die 1. Heißt, das ist Register ECX. Was ist da? Und 2 bis 0, wenn ich das 8a angucke, was ist das a? Die letzten drei Bits. 010 ist die 2. Gucke ich hier nach. 2 ist das EDX. Dann ist das da. Jo, also die 29 sagt Subtraktion, 8a sagt Register indirekt mit 32-Bit Displacement, Register ECX, Register EDX. Ja, und jetzt fehlen natürlich noch die 32-Bit Displacement. Und das ist jetzt das, was dahinter kommt. Das ist die 32-Bit-Zahl, das ist die Nummer. Allerdings aufpassen, Intel-Welt. Bytes sind verdreht. Also Little Endian, das 0010, das ist die Hex 100.
Wissen wir jetzt mit dem Register indirekt, wir könnten noch, wir wissen jetzt, ob es das eine oder das andere Register indirekt ist?
Das steckt, deshalb habe ich gesagt, in der 29 steckt drin, das ist eine Subtraktion, Register mit was anderem.
Ach so.
Ich weiß jetzt nicht die Nummer auswendig, aber sagen wir mal, die 28 wäre dann die Subtraktion von dem mit dem. Also, das steckt in den vorderen 8 Bit mit drin. Genau. Ja, das macht insofern alles Sinn, als dass man in der Rechnerarchitektur es eigentlich immer so baut, dass immer nur maximal ein Speicheroperand dabei ist. Also ich kann in der Intel-Welt, das gilt aber praktisch für alle Prozessoren, ich kann immer nur ein Register mit einem Speicheroperanden oder umgekehrt verarbeiten. Warum macht man es eigentlich ungern, zwei Speicheroperanden zu verwenden?
Ja?
Und
holen und ist das
Ja, was man ja häufig bräuchte, wäre irgendwie ein Kopiere von Speicherzelle A nach B. Das geht nicht, muss man dann halt zum Beispiel in der Intel-Welt hinschreiben als Move A nach EAX, Move EAX nach B. Oder in der RISC-Welt würde man hinschreiben Load A nach, keine Ahnung, Register 1, Store Register 1 nach B. Das war ein bisschen syntaktischer Schnickschnack. Hier heißt das Register vielleicht anders und aus dem Move wird ein Load, aber ansonsten ändert sich eigentlich nichts. Es gibt praktisch keinen Prozessor heutzutage mehr, der das kann.
Ja? Ich stelle mir das auch gerade so schwierig vor, wenn ich an Memory Number 3 denke, dann ist ja nicht unbedingt klar, aus dem Befehl, in welcher Reihenfolge die auch geholt werden. Und das kann ja was Unterschiedliches machen mit A.
Also A ist immer in unserem Zusammenhang Source und das ist Destination.
Ja, bei Move. Bei F zum Beispiel
wäre es genauso. Oder könnte man es genauso machen. Muss nicht, aber könnte.
Da müssen wir spezifizieren, in welcher Reihenfolge das geholt wird.
Ob jetzt erst A. Da hast du recht. Ja, okay, also man müsste das B holen, das A holen und drauf addieren und das B wieder schreiben. Man könnte aber natürlich auch erst das A holen, dann das B holen, dann zusammen addieren und schreiben. Okay, hast du recht. Das wäre in der Hardware gegebenenfalls ein Unterschied. Memory Mapped I.O. Ja. Ja, das größere Problem ist eigentlich in der MMU. Wenn dieser Befehl mit einem Page-Fault auf die Nase fällt, dann weiß ich nicht, war das Problem beim Laden vom A, war das beim Laden vom B oder beim Speichern vom B. Und die MMU kann mir eigentlich immer nur eine Zahl sagen. Ich weiß dann aber nicht, wo war das Problem.
Zumindest auf Intel kann ich noch mit Push quasi eine Instruktion haben, die zwei Speicherzellen anfasst.
Es gibt keine Regel ohne Ausnahme in der Internet. ja, bei Push All steht sogar im Handbuch was drin, dass das im Falle von Page Faults undefiniert ist. Ja, das geht nicht anders. Ne? Das haben sie eingeführt zu Zeiten, als es noch keine MMU gab. Da musste es funktionieren. Ne? Und irgendwann stand es drin, sollte man nicht verwenden, weil undefiniert. Und inzwischen, glaube ich, haben sie den gecancelt und recycelt für was anderes, also den Opcode recycelt. Ne? Push, Pop, All rausgeschmissen und stattdessen Umschaltung auf 64-Bit oder irgendwas was gemacht. Okay, also, was ihr verstehen müsst, dieses Mode RM gibt mir im Zusammenhang mit dem Opcode. Das Opcode gibt mir noch vor, was steht links, was steht rechts. Sagt mir das Mode RM-Byte praktisch hier so eine Kombination Registernummer, Registernummer und gegebenenfalls ob indirekt und wenn indirekt, ob noch ein Offset davor steht. Das gilt für, ich sag mal, noch 95% oder so aller Rechenbefehle. Also hier im Beispiel war es das Sub. Gilt aber genauso fürs Add, fürs AND, fürs OR, fürs XOR, für und so weiter. Gilt auch für die Fließkomma-Operationen. Genauso könnt ihr da die Parameter spezifizieren. Insofern, das klingt erstmal ein bisschen, bisschen kraus, ist aber durchgängig für alle Befehle gleich. Was für euch natürlich heißt, es ist insofern schön, ihr braucht nur einmal so ein irgendeine Art von Methode zu schreiben, die sich dieses Mode M weiter anguckt, zerdröselt in die Bestandteile und jetzt die Parameter entsprechend holt. Jo, keine Regel ohne Ausnahme. Wir haben auch hier wieder eine Ausnahme. Also diese Tabelle, und die geht noch weiter, das ist die zweite Hälfte, die steht so im Handbuch. Die sagen im Prinzip nur das, was wir gerade uns angeguckt haben. Wenn ich nochmal zurückblätter. Hier die, sagen wir mal, 8a. Dann könnt ihr in der Tabelle gucken, 8a, sieht irgendwo jemand die 8a? Da, naja, das war dann hier das Register, da oben steht ECX, zusammen mit EDX mit 32-Bit Displacement. Das ist also für die Doofen, die nicht selber die Bits auseinanderfieseln wollen, die können in der Tabelle nachgucken. Einziges kleines Problem, die Tabelle ist nicht in sich konsistent, weil zum Beispiel hier, ne, da seht ihr, hier vorne steht Strich, Strich, Strich und irgendwo gibt es noch eine Ausnahme. Wo haben wir die? Genau. Da gibt es noch eine Ausnahme, da gibt es noch eine Ausnahme, da gibt es noch eine Ausnahme. Was sind das für Ausnahmen? Ja, die Idee ist, also hier, das war Register indirekt. Ne? Und ihr seht hier, das ist Register 0, 1, 2, 3. Wer weiß noch, was Register 4 war? Stackpointer, genau. Ja, Stackpointer indirekt macht keinen Sinn. Was ist, wenn ich Stackpointer indirekt zugreife? Da kriege ich das zuletzt abgelegte Datum und das ist, wenn sagen wir mal, ein Unterprogramm aufgerufen wird, die Rückkehradresse. Die Rückkehradresse zu laden macht mit dem Return-Befehl Sinn, aber jetzt nicht, um damit, sagen wir mal, nach ERX einen Rechenwert zu holen. Insofern macht das als Adressierungsart keinen Sinn. Das nächste wäre, wer weiß noch, was Register 5 war. Ihr habt ein gutes Gedächtnis, ihr guckt gut hin, perfekt.
Oder mal schauen.
Oder was fehlt. Okay, ja. Ja, der hat schon jemand die Logik erkannt. Ne? Also die Reihenfolge überall ist die gleiche. Hier unten gibt es das, hier oben gibt es das nicht. Base Pointer indirekt oder Frame Pointer indirekt macht auch keinen Sinn, weil der zeigt normalerweise auf den abgelegten Frame-Pointer von der übergeordneten Funktion. Den brauche ich nicht, für nichts. Naja, krause Programme gibt es, die könnten auch das brauchen. Gibt es aber nicht. Und so ähnlich gibt es hier unten noch einen nicht. Das wäre jetzt, da kann man sich überstreiten, meiner Meinung nach hätte man den gut brauchen können, den weniger. Das wäre jetzt Stackpointer indirekt mit Displacement. Das wäre eigentlich ein Zugriff auf lokale Variablen. Intel hat aber gesagt, man macht das alles mit einem Framepointer und Framepointer indirekt mit Zugriff auf lokale Variablen. Deshalb gibt es hier den Basepointer. Das wäre jetzt ein typischer Zugriff auf lokale Variablen. Den, nachdem der Stackpointer sich ja ändert mit dem Push-Pop, benutzt man den nicht so sehr für Zugriffe auf lokale Variablen. Dementsprechend gibt es jetzt den Befehl auch wieder nicht. Gut, das ist das mit 8-Bit-Displacement. Und in der nächsten Tabelle kommt das gleiche noch einmal mit 32-Bit-Displacement. Auch den gibt es mit Stackpointer nicht. Ja.
Im 16-Bit-Modus dann, nachdem da die offizielle Empfehlung ist, dass man ohne Basepointer kompiliert, wäre da ja dann doch durchaus praktisch.
Im 64-Bit-Modus ist alles noch wieder ein bisschen anders. Mit noch mehr Ausnahmen. Okay, also was ich jetzt ein bisschen motivieren wollte, war, dass man die auch, also die jetzt hier weggelassen sind, dass die nicht unbedingt gebraucht waren. Also Stackpointer indirekt macht keinen Sinn, Basepointer indirekt ohne Offset macht keinen Sinn. Dementsprechend hat man die weggelassen und umdefiniert.
Wenn ich jetzt ein einfaches C-Programm kompiliere und mir einfach was da rauskommt, als Assembly, dann steht da was von Stackpointer indirekt.
Da steht.
Displacement.
Ja. Da könnte stehen, keine Ahnung. Addiere 1 zur lokalen Variable 8 ESP zum Beispiel. Die gibt es nicht. Aber Es gibt die Adressierungsart, da kommen wir gleich zu, mit Array. Und da könnte ich sagen, ja, Array ist sozusagen der Base-Pointer vom Array. Der Anfang vom Array ist das Deck.
Das heißt, wenn der Sender macht, dann draußen ein Array-Zugriff sozusagen.
Genau.
Oh, klasse.
So kann man es dann nachbilden. Ich zeige euch gleich, wie man das dann kodiert.
Also, man kann da kein Register als zweites Register kopieren?
Man kann sagen, ich brauche beim Array-Zugriff kein Index. Und den multipliziere ich mit 1. Ihr seht es gleich, wofür man es noch anderweitig missbrauchen kann.
Also das gibt es nur für CPUs, wo man irgendwie so ein Zero-Register hat.
Das ist im Prinzip sowas in der Art, genau. Ne, also da kommen wir gleich drauf, das sind dann diese Adressierungsarten. Also hier stehen zwei Klammern so als Anzeige dafür. Naja, ich mache jetzt hier mit zwei Registern gleich rum. Beziehungsweise mit zwei Registern und 8-Bit-Displacement, beziehungsweise auf der nächsten Folie zwei Register und 32-Bit-Offset. Oder, und das ist jetzt die letzte Ausnahme hier mit dem Displacement 32, das ist einfach, da haben wir nur ein 32-Bit-Displacement und fertig. Kein Offset, kein nix. Das ist dann der typische, sage ich mal, ganz normale Speicherzugriff. Ich kenne die globale Variable an der Stelle 95 im Speicher. Dann steht hier einfach nur die 95 als 32-Bit-Zahl und auf die kann ich dann zugreifen. Jo, wie wird jetzt das kodiert, wo hier das mit diesem Minus Minus in zwei Klammern steht? Das ist dann das sogenannte ZIP-Byte. Frag mich nicht, warum das ZIP heißt. Kann Sinn machen, genau. Ja. Dann wird es zwar gerade umgekehrt. Scale, Index, Basisregister. Müsste eigentlich BIS heißen, aber. Also, da ist jetzt die Idee, wenn man jetzt in einem dieser Spezialfälle ist, den kodieren wir um und sagen, ja, darüber erweitern wir unsere Adressierungsarten für Adressierungsarten, die man auch noch brauchen könnte, die aber nicht so häufig vorkommen. Weshalb es dann wieder okay ist, wenn die eine längere Kodierung haben. Ja, wie schaut das dann aus? Ja, dann kommt hier erstmal die 03 ans Anzeige. Es ist ein Addierbefehl, irgendwas mit Register. 0c ist jetzt, können wir mal zurückblättern. 0c, sieht jemand den 0c? Ja. Das heißt, wir machen irgendwie mit dem Register ECX. Und mit dieser Art der Adressierung, ja, diese Art heißt, naja, es sind Klammern um diese Konstruktion. Es ist jetzt so eine Array-Adressierung. Ja, und jetzt, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir als Codierung ja noch irgendwie das ERX, das EBX. Ja, das sind jetzt wieder 3 Bit und 3 Bit und wir müssen noch die 4 kodieren. Da haben wir noch 2 Bit, da muss es reinpassen. Genau. Und die Adresse, die Codierung sieht dann so aus. Wir haben wieder 3 Bit fürs Basisregister, 3 Bit fürs, in diesem Fall, Indexregister. Und die 2 Bit, die wir jetzt haben, sind jetzt nicht zur Anzeige der Adressierungsart, die kennen wir jetzt schon, sondern als Scale-Faktor. Gut, jetzt mit Scale-Faktor 2 Bit, da kann man nicht wirklich viele verschiedene Zahlen kodieren. Ne? Dementsprechend wurden gewählt diese sozusagen für ein Byte-Array, Word-Array, Integer-Array, Double-Array. Die 4 Zahlen gibt es. Ja, wie kann man sich die vorstellen? Ja, das, was hier steht, ist sozusagen der Shift-Faktor. Um so viel Bits wird das Indexregister geschiftet. Das ist natürlich wieder was man in Hardware leicht lösen kann. Wenn man jetzt hier irgendeine Zahl braucht, die größer ist oder dazwischen liegt, Pech gehabt. Geht nicht, kann man nicht kodieren. Da muss man wieder die anderen Adressierungsarten, die muss man halt selber mit der Hand rechnen. Erstmal die Adresse selber ausrechnen und dann Register indirekt oder so. Jo, Also wenn, wie es da oben steht, der Stackpointer sozusagen als Register verwendet wird für registerindirekte Adressierung, dann ist es keine registerindirekte Adressierung, sondern dann kommt noch dieses Zip-Byte dahinter und da steht jetzt drin, wie dieser Array-Zugriff kodiert ist. Auch das aber jetzt wiederum in sich konsistent. Das ist bei allen Befehlen so, also egal, ob es jetzt eine Addition, Subtraktion, irgendwas ist. Ja, fast. Jetzt gibt es wieder eine Ausnahme. Auch die macht wieder Sinn. Nämlich, es macht eigentlich keinen Sinn, hier den Basepointer als Index zu verwenden. Der Basepointer zeigt auf den Stackframe, da steht eine Adresse drin, und den jetzt als Index in einem Array zu verwenden, macht keinen Sinn. Und insofern sagt er dann, naja, wenn hier sozusagen der Basepointer kodiert ist, dann ist es eigentlich eine Null. Und dann hat man so das, was du vorhin gefragt hast, dann hat man die Möglichkeit, wieder auf den Stackpointer Register indirekt mäßig zuzugreifen. Und so ähnlich, jetzt kann ich natürlich auch hier den Basepointer angeben. Und auch da macht der Basepointer, naja, der Basepointer ist jetzt nicht der Anfang eines Arrays, sondern zeigt ja auf den Stackframe. Macht also an der Stelle auch nicht viel Sinn. Auch dann sagen wir, naja, dann verwenden wir halt als Basis sozusagen die 0. Und dann haben wir diese Art von Befehl kodiert. Kann man dann brauchen, wenn man Arrays als globale Variable hat. Dann ist einfach der Offset die Adresse von dem Ding im Speicher. Es kommt keine Basisadresse dazu. Ja, aber ich verwende einen Index und einen Scale-Faktor für die Größe der einzelnen Array-Elemente. Und dann haben wir alle Adressierungsarten beieinander, wo man sagt, die machen Sinn. Ja, und genau die können wir jetzt auch kodieren. Ja. Fragen dazu. Das klingt jetzt erstmal nach Bitfummelei. Es ist eine Bitfummelei. Aber man muss sie nur einmal machen und man kann diese eine Methode, die jetzt die Parameter holt, kann man recyceln für alle Befehle. Also ist für alle gleich. Jo, ne? Also hier dann nochmal die entsprechende Tabelle für diese Zip-Byte. Wir hatten hier als Beispiel diese 98, ne? RX, EBX und 4. Wo ist die 98? Ja. Das ist dann RX und EBX mit 4 multipliziert. Also wer jetzt nicht lange suchen will, der kann in der Tabelle reingucken. Jo, was natürlich noch zusätzlich auftreten kann, sind Konstanten. Die haben wir bisher noch nicht. Also bisher war das jetzt immer entweder ein Register oder so eine etwas kompliziertere Adressierungsart. Die einfachste wären Konstanten. Jo, wie werden die kodiert? Die werden einfach der Reihe nach so kodiert, wie sie kommen. Also hier im Beispiel, addiere Byte mit dem Wert 1 zu AL. Ja, dann kommt dieser Addiere-Befehl kodiert in dem ersten Byte und die 1 steht halt im zweiten Byte. Ja, sehen wir mal als nächstes. Hier zum Beispiel addiere Long die 1, 0, 0. Dann ist es halt die 5 als Addiere. Ja, und hier kommt jetzt die 32-Bit-Long-Konstante. Weil jetzt in der Praxis allerdings so häufig vorkommt, dass man zwar eine Langzahl-Operation machen will, aber eigentlich nur einen kurzen Operanden braucht. Also typischerweise I++, Nun, da möchte ich die 1 aufaddieren auf eine 32-Bit-Zahl. Deshalb gibt es hier Spezialdinger. Also im Prinzip, hier steht Add-Long, da steht Add-Long. Einmal ist es allerdings die 83, einmal die 5. Ja, der Unterschied steckt einfach darin, dass man sagt, naja, hier bei dem Add-Long hier oben, da kann ich jetzt eine Long-Addition machen. Allerdings der Parameter ist nur eine 8-Bit-Zahl. Und das gilt dann bei der Subtraktion und so entsprechend. Dann kann man natürlich sehr schön irgendwie dieses Plus-Plus bzw. Minus-Minus in C oder Java oder so machen. Jo, das Ganze gilt für Rechenoperationen, natürlich genauso für einen Move. Also ich kann sagen, kopiere nach, in diesem Falle eher X. Das steckt in dem B0. Ja, und die 12, das ist dann die Konstante, einfach hier als kurze Konstante. Das Ganze kann man dann natürlich auch wieder kombinieren mit Konstante und auf der anderen Seite steht jetzt hier so ein komplexer Ausdruck. Wie läuft es dann? Ja, dann steht erstmal, also wenn es ein Add-W ist, muss ein Präfix. Umschaltung von 32 auf 16-Bit. Dann kommt der Addiere-Teil. Addiere Konstante mit Speicherding. Dann kommt die 45, das ist das Mode M-Byte. Da steht drin, naja, hier die, das EBP-Zeugs. Das EBP, genau, und der Offset, ne, diese 4. Und dann kommt noch die Konstante, in diesem Fall dieses Hex 1, 2, 3, 4, noch hinten dran, halt andersrum. Also so könnt ihr euch die Einzelteile sozusagen von den Befehlen einzeln zusammenklammern. Ja, und dann sieht unser Befehl so aus, im Maximalfall, es können Präfixe davor stehen, es kommt der eigentliche Opcode, dann das Mode M-Byte, dann das ZIP-Byte, gegebenenfalls führt das Mode M und SIP noch ein Displacement und dahinter gegebenenfalls noch ein Immediate Wert. Ja, wie lang kann das werden? Könnt ihr mal durchzählen? Wie lang kann der Teil werden? So, aus jeder Gruppe ein Präfix, sind 4 Stück. Wie lang kann der werden? Ein Byte oder mit 0f davor noch ein zweites Byte. Mode M ist ein Byte, SIP ist ein Byte, Displacement ist maximal 4 Byte, jedenfalls im 32-Bit-Modus. Und Immediate Wert nochmal 32-Bit, also 4 Byte. 4 plus 4 sind 8, 9, 10, plus 2 sind 12, plus 4 davor sind 16. Und das sind dann auch die längsten Befehle, die man richtig kodieren kann. Längere Befehle gibt es in der Internetwelt nicht. Was insofern ganz schön ist, dass 16 Byte nämlich auch das ist, was er sich maximal dann aus dem Speicher holt, im Sinne von Superskalar-CPU oder als RISC-CPU könnte man natürlich 16 Byte auf Mal immer holen und klebt sich die jetzt so aneinander oder fieselt sie so auseinander, wie ich euch jetzt erzählt habe. Das kann man mit einem Speicherzugriff sozusagen machen. Jo. Jetzt gibt es noch Ausnahmen. Wer hätte es gedacht? Beispielsweise, was haben wir da? Zum Beispiel ein Compare-Befehl, Konstante mit Register. Gut, jetzt habe ich euch vorhin gezeigt, ja eigentlich brauche ich ja für 2 Parameter, brauche ich 2 mal 3 Bit für die 2 Register, die ich angebe. Brauche ich aber nur 1. Weil davor eine Konstante steht, die ich ja, wie ihr gesehen habt, sowieso noch extra kodieren muss. Also habe ich jetzt 3 Bit frei. Was mache ich mit diesen 3 Bit? Und da ist die Idee, dass alle Befehle, die so ähnlich aussehen, also Konstante mit irgendwas anderem verrechnen, dass die die gleiche Codierung 8.1 haben, allerdings dann in diesem Mode RM-Byte, wo ja noch 3 Bit frei sind, da wird die Unterscheidung getroffen, ist das jetzt ein Compare, ist das jetzt eine Addition, ist das jetzt eine Subtraktion, ist das jetzt eine Verundung, Verodern und so weiter. Also es gibt sozusagen den Befehl 8.1 8-mal. Da muss man dann hier in das F9 nochmal reingucken, sich die 3 Bit rausfieseln und dann weiß man erst, welcher Befehl es eigentlich ist. Jo. Gut, Flex hatten wir schon. Ist letztendlich ein spezielles Prozessorregister. Stand jetzt nicht in der Liste mit drin von diesen 8 Registern. Ne? Also ihr könnt jetzt nicht das Flex-Register mit irgendwas anderem verunten, verodern, drauf addieren, irgendwas in der Art, das geht nicht. Die meisten Befehle verändern Flex. Die Frage ist, welche? Okay, das muss man im Handbuch nachgucken. Von der Idee her, alle die rechnen. Alle anderen umgekehrt nicht. Also beispielsweise alle Sprungbefehle nicht, alle so Push- und Pop-Speicheroperationen mit Move oder so, die verändern die Flex nicht. Welche Befehle benutzen die Flex? Gut, einmal logischerweise die bedingten Sprünge. Und? Genau. Welche werden da gebraucht? Welche Bits? Welche Flex? Oh, ist immer das gleiche, Carry-Flex. Die anderen werden immer nur als Rechenergebnis produziert, aber für die Rechnung selber nicht verändert. Jo, für eure Aufgabe reichen die sogenannten Status-Flex, also diese 6 Anzeige-Flex, die bei den Rechnungen rauskommen, beziehungsweise die als Carry-Flag in die Rechnung wieder reingehen. Alle anderen braucht ihr nicht. Könnt euch überlegen, STI und CLI, aber die sind trivial. Ne? Einfach Interrupt Enable setzen, Interrupt Enable löschen, 0 oder 1 in eine Variable schreiben. Das ist jetzt eher Kleinkram. Jo. Damit könnt ihr jetzt Intel-Befehle zerpflücken. Zu fragen. Wie kommt ihr dran an diese Nullen und Einsen? Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel letztes Mal kam es schon mal so ein bisschen zum Beispiel Wien LS, wenn ihr euch das anguckt. Also könnt ihr in irgendwelche Programme reinschauen. Hier seht ihr den eigentlichen Opcode, was er da macht. Den Assembler-Code, was er da macht. Und den Opcode, den seht ihr halt hier auf der linken Seite. Und hier stehen die Adressen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Byte. Soll heißen, an der Stelle 6 Byte. Das heißt, die nächste Instruktion ist von der Adresse her 6 Byte weiter. Also so ist das zu lesen. Was ihr jetzt sinnvollerweise machen könnt, wenn ihr dann anfangt, eure Maschine zu programmieren, dann könnt ihr euch natürlich zum Beispiel mal hier die Adressen ausgeben, wo er anfängt, was zu dekodieren. Und wenn ihr merkt, er läuft da durch irgendwelchen Code durch und landet hier, sagen wir mal, bei Adresse 40233, dann wisst ihr schon, ihr seid irgendwie sonst wohin gekommen. Ne? Habt ihr irgendwas falsch dekodiert? Was weiß ich, habt hier irgendwie vergessen, dass das ein ZIP-Byte ist oder so, habt das nicht richtig dekodiert und dann fehlen euch vielleicht, dann habt ihr die hinteren 2 Byte nicht mitgenommen beim Dekodieren, Ja, und dann ist der nächste Befehl dann um 2 Byte verrutscht und dann geht es ab in die Wildnis. Ne? Dann führt er halt irgendwie ganz was anderes aus, als da passieren sollte. Jo, okay, also so könnt ihr euch mit dem Object Dump auf jeden Fall mal angucken, was ihr dann eigentlich ausführen solltet. Ja. Jo, dazu Fragen. Ansonsten habe ich ins Netz kopiert die Aufgabenstellung. Also ab jetzt könnt ihr die Gruppenarbeit, jetzt habt ihr alles beieinander, was ihr braucht, um so eine virtuelle Maschine zu bauen. Guckt, also ihr wisst, wo es im Netz zu finden ist. Da gibt es dann die Aufgabenblätter. Und zu den Aufgabenblättern, also das, was ich hier gezeigt habe, steht natürlich auch da. Jo, eine Deadline gibt es. Also für alle, die 7,5 ECTS angerechnet haben wollen, die sollten ab jetzt sozusagen in einem Monat eine lauffähige VM haben. Entweder nach Intel, das steht im Netz, wer jetzt sagt, auch Intel will ich nicht, der kann sich meinethalb was aussuchen, kann dann zu mir kommen, dann definieren wir was anderes mit, keine Ahnung, ARM, Spark, was auch immer ihr gerne hättet. Gibt es da irgendwie eine Gruppe, die nicht Intel machen will? Letztes Jahr haben alle auf mich geschimpft, dass ich Intel mache und jetzt biete ich das zum ersten Mal an, was anderes zu machen. Jetzt will es keiner. Na gut, soll mir auch recht sein. Okay, also, das war das. Dann machen wir dynamisch weiter mit der Vorlesung. Jo, also was wir uns letztes Mal angeguckt haben in der Vorlesung, das waren die Geschichten mit den Bussen, mit den Callbacks, dass sich jede Komponente am Bus anmeldet und sagt, hier bin ich, und die CPU kann dann über den Bus die Komponente aufrufen mit irgendwelchen In-B, Out-B oder so Geschichten. Was wir noch nicht gemacht haben, wir haben uns ja noch nicht angeguckt, wie man die Komponenten an sich aufbauen sollte. Also an einem Bus hängt ja dann eine Komponente, sagen wir mal, namens Southbridge. Southbridge in moderneren Rechnern ist zwar ein Chip, von der Logik her sind da aber 20 Bauteile drin. Was ist da heutzutage zum Beispiel drin? Wer weiß was?
Controller, Festplatten-Controller, USB-Controller,
mindestens das Netzwerk-Kurz, Interface, PCI-Express, Multiplexer. Ja, in vielen Fällen ja. So man eine hat. Ja, okay, wenn wir noch ein bisschen nachdenken, kriegen wir noch was beieinander vielleicht, aber ihr seht auf jeden Fall schon, da ist ein Haufen Zeugs drin. Nur darauf kommt es im Moment an. Doch. Okay, kommt jetzt aufs Chipset drauf an. Manchmal gibt es noch einen extra Chip, der für dieses ganze Legacy-Zeugs zuständig ist. Bei den moderneren South Bridges ist das ganze Legacy-Zeugs aber mit drin. Da gibt es keinen ISA-Bus mehr. Insofern ist alles, was früher am ISA-Bus dran war, Floppy-Controller, Parallelport, Serielle, wie sie alle heißen, alle sind auch noch mit in der South Bridge. Die tun zwar nichts, weil ein Parallelport, kennt jemand noch einen Rechner mit Parallelport?
Mein Mainboard hat Pads, wo man Parallelport anwenden könnte.
Okay, manchmal gibt es das noch, die meisten haben schon nicht mal mehr das. Nachdem ja Drucker und so nicht mehr über Parallelport, sondern USB angeschlossen werden. Aber es gibt natürlich noch ein Windows 3.11, was auch noch laufen soll. Und Windows 3.11 läuft nicht, wenn es keinen Parallelport gibt. Der muss nur so tun, als wenn er da wäre. Er muss nicht wirklich was ausgeben können, aber er muss da sein, sonst bootet er nicht richtig. Das gleiche gilt für einen Floppy-Controller. Windows 3.11 bootet nicht, wenn es nicht von Floppy lesen kann. Die Floppy darf zwar sagen, dass keine Floppy eingelegt ist, das ist okay, aber der Floppy-Controller muss es sagen. Jo, also was man jetzt so braucht, ne? Ja, also die meisten Namen sind schon gefallen, also hier Programmable Interrupt Timer, Programmable Interrupt Controller, Realtime Clock, haben wir noch vergessen. Das sind so typische Bestandteile von der Southbridge. Das waren ursprünglich mal echte einzelne Bauteile von, also weitestgehend angefangen, zumindest hat Intel damit. Die konnte man kaufen als so, ne, ich glaube die meisten hatten 40 Pins oder 20 Pins. Die waren halt Bestandteil von der PC-Platine, waren halt da drauf gelötet. Und irgendwann, als man größere Chips bauen konnte, hat man dann gesagt, naja, dann bauen wir doch nicht einen einzelnen Chip für den Timer und noch einen einzelnen für den einen Interrupt-Controller und noch für den zweiten und noch für den DMA-Controller und noch für die Uhr. Das passt alles in einen Chip, dann hat man es halt alles in eingepackt. Die Logik, die jetzt im Chip drin ist, ist immer noch die gleiche. Nur bloß die Chip-Oberfläche ist ein bisschen kleiner geworden, deshalb passt es zusammen auf einen Chip. Jo, wenn man jetzt allerdings natürlich in seiner virtuellen Maschine nicht nur einen jeden welchen PC nachmachen will, sondern vielleicht einen alten PC und einen alten AT und einen modernen P4 oder irgend sowas, dann möchte man natürlich jetzt nicht einmal die einzelnen Chips modellieren als C-Programm oder C++ oder so und nochmal eine Southbridge und dann programmiere ich den ganzen Kram noch einmal, sondern das möchte ich irgendwie recyceln können. In Netzwerkkarten, habe ich neulich mal erzählt, steckt auch heutzutage immer noch bei den allermeisten Karten irgendwie was NE2000 kompatibles drin. Das ging 1899 schon, das muss auch heute noch gehen. Auch da kann man natürlich sagen, ja, wenn ich jetzt den Teil sozusagen irgendwie mal separat modelliere, dann wäre es doch ganz neckisch, ich könnte daraus eine echte NE2000 Simulation machen oder ich kann den Teil verwenden als Unterteil von einer E100 modernen Netzwerkkarte. Ihr habt es jetzt gerade gelernt hier so mit I386 Pentium und Co. Habt gesehen, wie die Befehle kodiert sind. Und ich habe euch erzählt, ja, da sind immer so Häppchen für Häppchen welche dazugekommen. Die ganze Logik, die nochmal der Addierer in der CPU oder die Adressierungsart Berechnung, Logik, die ist bei allen Chips gleich, beziehungsweise ist immer was dazugekommen. Auch da möchte ich jetzt diese Adressierungsart Berechnung nicht jedes Mal neu entwickeln. Wenn ich jetzt ein 386 nachmache oder ein Pentium oder ein AMD 64 oder so, das möchte ich eigentlich auch recyceln. Ja, so auch noch so ähnlich Speicherchips. Natürlich gibt es Speicherchips mit 1 Gigabit. Es gibt welche mit 4 Gigabit. Es gibt aber natürlich auch kleine mit 16 Megabit für alte Rechner. Da möchte ich eigentlich sagen, ja, ich möchte einmal so eine Art, eine VHDL würde man sagen, eine Architektur definieren. Die möchte ich sozusagen in meine einzelnen Chips dann hinterher reinkleben können. ROM-Bausteine und so weiter. Ja, im Sinne von VHDL hätte ich dann Architekturen, ne, so ein Intervall-Timer, das wäre dann eine Art von Architektur. Ja, und wenn ich jetzt eine Southbridge nachmachen will, dann möchte ich diese Architektur reinkleben in meinen Chip. Und noch eine zweite Architektur und noch eine dritte und vierte und keine Ahnung. Also wir haben, glaube ich, eine Southbridge, da sind 36 Komponenten oder sowas drin. Oh, Größenordnung. Die Frage ist, wie machen wir das? Gut, mal die Benamung, dass wir jetzt gemeinsam auf einem Nenner sind, was ich jetzt mit Architektur, Chip, Komponente und System meine. Ja, Chip kann man sich vorstellen, naja, das ist das, was man so in irgendeinem Elektronikladen zum Löten kaufen kann. Ne, irgendwie eine CPU, ja, gewöhnlicherweise kaufe ich sie nicht selber zum Reinlöten, aber irgendein Motherboard-Hersteller, der kauft so ein Ding und steckt es dann rein. Ja, gut, so ein Motorola, also hier so ein Uhrenchip oder so ein, was ist das, Super I.O.-Controller, das wäre halt so ein typischer Chip. Entweder steckt er im Sockel oder fest eingelötet im Motherboard. Eine Architektur wäre ein, wie soll ich sagen, ein logischer Teil von einem solchen Chip. Also wenn ich einen South Bridge habe, ein logischer Teil davon ist zum Beispiel ein Interrupt-Controller. Oder ein Intervall-Timer oder ein DMA-Controller. Jo, als Komponenten bezeichnen wir in unserem Zusammenhang immer das, was man sozusagen im PC-Laden oder so als normaler Endkunde als Teil eines PCs oder generell irgendeines Rechensystems kaufen kann. Ne? Grafikkarte, Gehäuse, Netzwerkkarte, Motherboard, Speicherriegel, ne? Das, was man so im PC-Laden, Mediamarkt, Saturn oder so kaufen kann. Gut, und das System ist dann das, was ich aus Komponenten zusammensetze. Muss nicht notwendigerweise ein PC sein. Können gegebenenfalls auch zwei PCs sein, die über, sagen wir mal, ein gekauftes Netzwerkkabel. Das Netzwerkkabel wäre natürlich dann auch wieder in diesem Sinne eine Komponente, dann wieder verbunden sein können. Jo, das nur so als Benahmung. Ja, was möchte ich jetzt als VM gerne nachmachen? Will ich jetzt ein komplettes System nachmachen oder will ich Komponenten nachmachen oder Chips oder will ich Teile von Chips dem Anwender anbieten? Was würdet ihr so einem Wald- und Wiesen-virtuellen Maschinennutzer anbieten wollen? Nee. Also du hast insofern recht, die allermeisten wollen ein System. Ne? Also ein PC, wo sie, keine Ahnung, Windows drauf starten können oder so.
Was ich machen will, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eben über Windows starten will, dann brauche ich auch gar keine sinnvolle Netzwerkkarte simulieren, sondern kann ich in den Treiber, den ich da lade, reinschreiben, dass das mit dem Hausbetriebssystem sich verabreden soll, über irgendeine andere Schnittstelle,
ja,
und da Shortcuts machen, dann bin ich irgendwie Software für nicht existente Hardware schreiben will, dann will ich ein System, das sich wirklich so verhält wie diese Hardware, die ich da baue.
Ja.
Also was dann auch irgendwie in der Architektur gewisse Ähnlichkeiten hat mit dem System, was ich baue, was mir als Wald- und Wiesenanwender auch relativ egal ist.
Ja. Also in dem einen Fall, und du genauso, habt ihr recht natürlich, ein Benutzer will eigentlich ein fertiges oder leidlich fertiges System. Aber die allermeisten Leute wollen es ja doch irgendwie konfigurieren können. Ne? Was will man dann konfigurieren können? Also zwei Sachen sage ich, die will jeder konfigurieren. Genau, ne? Also die zwei will eigentlich jeder, weil als Hersteller, was weiß ich, VMware oder QEMU oder wie auch immer ihr da heißt, ihr könnt nicht den PC anbieten, ne? Mit einer Festplatte und immer dem gleich großen Speicher. Da gibt es einfach zu viele Anwendungen. Manche Leute brauchen dann halt eine riesen Festplatte, weil das, was sie da installieren wollen, ist, keine Ahnung, Windows mit SAP drauf. Da braucht man dann mal ein paar Terabyte. Manche Leute sagen, aber so viel Platz habe ich überhaupt nicht auf meiner Platte. Ne? Ich will doch nur kurz mal ein Word starten. Dementsprechend muss ich die Größe von der Festplatte mir auswählen können. Und so ähnlich Größe vom Hauptspeicher. Auch da, ich will ja normalerweise nicht so viel Speicher der virtuellen Maschine geben, wie ich im echten Rechner habe. Weil sonst ist die nebenläufige Anwendung, die ich vielleicht auch noch habe, neben meiner virtuellen Maschine, nicht mehr vernünftig lauffähig. Also muss ich auch die Größe vom Arbeitsspeicher konfigurieren können. Ja, und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr wollt einen PC mit verschieden großer Platte und verschieden großem Hauptspeicher, heißt es eigentlich, naja, wenn ihr im Laden kauft, dann kauft ihr euch halt ein Motherboard und eine passend große Festplatte und einen passend großen Speicherriegel und die steckt ihr jetzt zusammen. Insofern seid ihr, wenn man das so konfigurieren will, immer so auf Komponentenebene. Es kommt eigentlich keiner auf die Idee und sagt, ach Mensch, ich habe zwar ein schönes Motherboard, da steckt jetzt gerade eine Intel-CPU drin, aber die gefällt mir nicht, die löte ich jetzt aus und baue ein AMD ein. Ja, das passt hinten und vorne normalerweise auch nicht. Oder die Southbridge konfiguriere ich mal ein bisschen um, dann nehme ich mal die Uhr raus und klebe eine andere Realtime-Clock rein. Das möchte ich sehen, wer mal so einen Chip auseinanderbaut und umbaut. Das funktioniert nicht. Und insofern macht es natürlich auch keinen Sinn, das jetzt dem Anwender einer virtuellen Maschine anzubieten, dass er seine Chips umbauen kann. Das braucht man nicht. Jo, was ist jetzt die Aufteilung? Ja, so ein bisschen habt ihr es gerade schon gemerkt, was jetzt der Unterschied zwischen Architektur und Chip und Komponente und so ist. Kann man sich allerdings noch ein paar Sachen mehr beidenken. Also das eine ist so Architektur und Chip. Ja, bei Chips kann man sagen, so wie ich gerade motiviert habe, die Dinger kann man nicht umkonfigurieren. Die sind, wie sie sind, wenn ich sie im Laden kaufe, ich kann den schwarzen Käfer nehmen, wie er ist, ich kann ihn wegschmeißen, aber umbauen wird nichts. Soll heißen, wenn wir das als virtuelle Maschine bereitstellen, dann können wir die Dinge auch fest vorgeben. Fest vorgeben im Sinne, naja, ich kompiliere das dann zur Compile-Zeit einmal und dann ist das festgenagelt als Binary und kannst benutzen. Das funktioniert insofern auch ganz gut, als dass man sagen kann, naja, so viele Architekturen sind jetzt in einem Chip natürlich auch nicht drin. Oder, was weiß ich, eine Intel-CPU, die ist zwar komplex, aber die kann man nachmachen. Da kann man sozusagen ein C-Modul draus machen. Das C-Modul kompiliere ich und dann ist ein Chip fertig. So ähnlich bei Komponenten. Komponenten, die sind auch standardisiert. Die kann ich im Laden kaufen. Und dass jetzt jemand hergeht und seine Grafikkarte umlötet, habe ich auch noch nicht gesehen. Doch, oder wie?
Klar, damit wir die guten Profi-Treiber auf den billigen Gamer-Karten verwenden. Weil eine Zeit lang Standard, dass man dafür einen Transistor reinlöten muss.
Okay. ja. Auch hier gilt eigentlich, die Komponenten sind, also bis auf ganz wenige Ausnahmen vielleicht, demjenigen, der die virtuelle Maschine bereitstellen will, bekannt, wie die Dinger funktionieren, was die Dinger tun sollen und das ändert sich dann eigentlich nicht. Gut, die Chips und Busse, die kennen wir zur Compile-Zeit. Allerdings, und das wird jetzt ein bisschen lästig, da sind natürlich schon relativ viele Chips eventuell auf so einer Steckkarte. Heutzutage ist es eher ein bisschen weniger geworden, weil viele Einzelteile auf einzelne Chips gewandert sind. Dann braucht man zum Teil für so einen USB-Controller Steckkärtchen oder so, da ist genau ein Chip drauf. Aber wenn ihr euch anguckt als Komponente, sagen wir mal ein Motherboard, dann guckt euch mal euer Motherboard an, wie viele Leiterbahnen, wie viele Chips, wie viele Widerstände, wie viel und so weiter da drauf sind. Das ist ein Haufen Zeugs. Jo, letzter Schritt, System, da haben wir gesagt, das Ding muss eigentlich konfigurierbar sein, zusammensteckbar sein aus den einzelnen Komponenten. Soll heißen, das Ganze ist dementsprechend dann auch erst zur Laufzeit bekannt. Also da kann ich als virtueller Maschinenbastler jetzt nicht eine fertige Lösung anbieten, sondern ich muss irgendwie, was gebe ich? Also entweder gebe ich ihm irgendeine Config-Datei dem Benutzer, da kann er dann reinschreiben, welche Komponenten er nutzen möchte, wie er zusammenstecken möchte. Manche Hersteller machen es natürlich ein bisschen schöner, irgendwie so mit Clicky Bunti, wo man dann irgendwie so anwählen kann, was man gerne hätte. Im Prinzip wurscht, aber wichtig, das Ganze ist erst dann Laufzeit für Stand. könnt euch vorstellen, wenn ihr ein ernsthaftes System habt, ernsthaftes System im Sinne von, ja, das sind vielleicht sogar mehrere PCs, die über Netzwerk miteinander verbunden sind, dann sind das unter Umständen Tausende von Bussen mit zigtausenden von Chips. Wenn man sich überlegt, man möchte sozusagen das Optimale rausholen aus einem System, also performancemäßig, dann könnte man natürlich sagen, ja, gib doch alles gemeinsam dem C-Compiler. Sage ihm, er soll mal eine Weile drüber nachdenken und ein Object-File daraus machen. Also wir sind schon gescheitert auf der Ebene. Also wir haben es mal so gemacht, dass wir gesagt haben, wir generieren ein Motherboard aus entsprechenden C-Dateien. Die C-Dateien, da stecken jetzt, also bei der Southbridge zum Beispiel, da steckt dann eben drin der IDE-Controller und der Interrupt-Controller und das ganze Zeugs. Und, naja, wenn wir ein Motherboard haben, dann haben wir auch noch die CPU, die mit drauf ist und Speicher, der mit drauf ist und so weiter. Und wenn man das alles in eine C-Datei reinmanscht und dem GCC sagt, mach mal inline alles, was du kannst, denk mal mit Optimierung eine Weile drüber nach, dann scheitert er nach 6 Stunden und sagt, out of memory.
Wie viel Speicher hat er denn? Zum Beispiel bei Firefox soll es auf keinem Maschinen kompiliert und passiert das. Das ist das Problem bei Firefox.
Also wir haben ihm da, glaube ich, schon relativ viel Speicher und auch eine gute Maschine zur Verfügung gestellt, aber es ist einfach viel zu viel. Da kommt er nicht mehr durch.
Ist das nicht eigentlich dann der Fall, wo man sowas will wie die Java Server VM, also Just-in-Time-Compiler, der sich über einen langen Zeitraum den Code, den er da ausführt, anguckt und dann Profile Guide Optimization darauf macht?
Ja.
Zur Laufzeit? Weil so eine VM läuft ja typischerweise auch eine ganze Weile. Also da hat der Compiler ja noch, während das System läuft, Zeit drüber nachzudenken.
Ja, im Prinzip wäre es schön. Ich zeige euch mal, wie wir es in V-Maschinen gemacht haben, beziehungsweise einen Teil davon kennt ihr auch schon. Na, also wenn wir hier, wo haben wir es? Also hier schimmert so durch. Na, also wir haben hier Busse und Chips. Wenn sich die Chips jetzt jeweils an den Bussen anmelden mit Callback und wir das so machen, wie ich euch das vor einer Woche ungefähr erzählt habe, dass man die Callbacks überall cached, dann sind die Busse ja sozusagen schon weg. Ne, dann stört es mich nicht mehr, dass das hier viele, viele Busse sind und das System letztendlich über viele, viele Busse hinweg irgendwelche Komponenten aufruft, das ist mir eigentlich wurscht. Ob ich da jetzt noch einen Compiler drauf jag und sage, optimier du mir mal die Busse weg, oder ob ich das mit meiner Methode mache, soll denn etwa das gleiche rauskommen. Gut, und das andere natürlich hier bei dem konfigurierbar guten Just-in-Time-Compiler, da kommen wir auch noch irgendwann drauf, der könnte das eventuell natürlich, ein normaler C-Compiler natürlich nicht. Dem kann ich einmal sagen, mach und dann verkaufe ich. Aber der wird nachträglich ein unkonfiguriertes System nicht optimieren können. Jo, okay, gucken wir uns die Einzelteile nochmal genau an. Was ist mit Chips? Ja, Chips nicht unkonfigurierbar. Die Architekturen in einem Chip sind bekannt. Handbuch reingucken, PDF-Datei, ne, da steht drin, besteht aus, lange Liste. Also die Architekturen, die müsst ihr halt irgendwie mal programmieren. Was auch dabei steht, sind die Busanschlüsse. Was weiß ich, das Ding ist am Host, hat einen Hostbus, hat einen PCI-Bus, hat einen PCI-Express, hat einen USB-Bus. Dann müsst ihr die entsprechenden Busse nachmachen mit den entsprechenden Callbacks. Geht auch. Und, ja, und hier ist so, ne, Anzahl der Busse in einem Chip ist normalerweise gering. Oh, wie groß ist die Zahl meistens? No, das ist normalerweise genau 1. Eventuell Southbridge, die hat dann mal 2 Busse oder so. Die hat dann irgendwie.
Wenn ich dann USB mache, dann sind es schon mal 2.
Okay, dann haben wir mal zwei oder drei, aber also jedenfalls ist es nicht, jetzt nicht so wie in einem Motherboard oder so, wo da, keine Ahnung, 20 Busse plötzlich auftauchen. Jo, und normalerweise ist natürlich so, dass jetzt, also bei uns im V-Maschinen-Projekt war das eigentlich immer so, dass ein Student einen Chip nachgemacht hat. Ein Student hat eine Southbridge gebastelt, ein Student hat eine CPU gebastelt, ein Student hat einen Netzwerkcontroller nachgemacht oder so. Soll heißen, derjenige kannte sich natürlich sowohl mit den Architekturen aus, die er da benutzt hat, als auch mit dem einen Bus, zwei Bussen, vielleicht auch mal drei Bussen. Gut, wenn man das alles selber in der Hand hat, dann kann man natürlich auch die entsprechenden Funktionen direkt aufrufen. Mein Standardbeispiel wäre zum Beispiel, ich habe meine Southbridge, habe einen PCI-Bus, zum Beispiel einen ISA-Bus, hat irgendwie hier so einen IDE-Controller drin, der ist am Bus mit dran, so, irgendwie mit seiner Platte. Und es ist ein Interrupt-Controller dran, über den Bus angeschlossen und der ist, ja, der geht an die CPU, meldet da seine Interrupts weiter und das ist jetzt das, was sozusagen interessant ist, der hat natürlich noch eine Verbindung zum Interrupt-Controller. Das könnte man jetzt, so wie wir das bisher besprochen haben, nachmachen, dass man sagt, naja, das ist ein Bus mit einer Leitung, ein Boolescher Bus. Der Interrupt-Controller könnte sich natürlich an den Bus connecten und sagen, lieber Bus, merk dir mal, ich bin dran. Und wenn jetzt irgendeiner auf der anderen Seite sagt, setze den Wert auf 0, dann sagst du mir, dass der auf 0 ist. Und wenn der auf 1 setzt, dann sagst du mir, dass er 1 ist. Dann haben wir hier zwischen noch so eine Buslogik, ne? So mit, ich kann mich dran connecten und ich kann mich registrieren und kann mich aufrufen lassen, wenn auf der anderen Seite was passiert. Andererseits kann man natürlich auch sagen, na, jemand hätte hier den IDE-Controller programmiert. Und der programmiert wahrscheinlich auch den Interrupt-Controller. Und der weiß doch, dass es hier eine Callback-Funktion oder eine Methode gibt, die man aufrufen kann, um hier diese 0 oder 1 zu übertragen. Also da können sich doch diese Architekturen eigentlich direkt aufrufen, was dann natürlich auch nicht diese doppelte Indirektion da braucht. Und selbst wenn ich es cache, dann muss ich ja erstmal aus meinem Cache den Funktionspointer rausholen, um dann die Funktion aufzurufen. Kann man auch direkt machen. Gut, wie kann man das tun? Also beispielsweise, das ist so die Methode, wie wir es in V-Machine machen, grob vereinfacht, dass ich sage, ich include irgendwie eine C-Datei, eine Architecture A, das kann zum Beispiel der IDE-Controller sein, sagen wir mal, das ist der Interrupt-Controller, ich include den IDE-Controller, ja, und der IDE-Controller, der kann jetzt so eine Übertragungsfunktion aufrufen, was weiß ich, lieber Interrupt-Controller, merkt ihr mal Interrupt. Ja, ich weiß vielleicht nicht genau, wie die da oben heißt, aber ich weiß vielleicht, es gibt eine Umsetzfunktion. Also die im Chip, da muss ich jetzt ja sozusagen die Architekturen miteinander verkabeln und das wären jetzt eigentlich nur so kleine Umsetzfunktionen. Ja, der ruft eine Methode auf. Da wird eigentlich nur der Name umgesetzt, um jetzt in der Architektur A die entsprechende Funktion aufzurufen. Die kann man natürlich dann wiederum noch als Inline markieren. So, dann gibt man das dem C-Compiler zu fressen und dann ist alles weg. Dann rufen sich die Architekturen einfach direkt auf. Optimale Performance, besser geht's dann nicht. Ihr könnt euch vorstellen, da kommt relativ viel Interaktion zwischen diesen einzelnen Komponenten. Mindestens mal haben sie eigentlich alle irgendeine Art von Interrupt-Generierung, aber auch beispielsweise die Konfiguration, also die, wir haben neulich darüber gesprochen, das BIOS setzt die Adressbereiche von den I/O-Geräten. Das passiert häufig über dem Chip. Das heißt, der Chip hat noch so eine Art Konfigurationskomponente, die dann auch wieder Zugriff hat auf alle anderen Einzelteile. Jo, wenn wir uns allerdings natürlich direkt alles miteinander verbinden, dann haben wir die perfekte Performance. Schneller geht's dann. Ich bremse mal. Gibt's Fragen?
Triviale Frage: Sind die Minuten Compile vielleicht C oder C++? Die Minuten, die es zum Compile braucht, C oder C++? Also ist es schlimm oder ist es harmlos?
Achso. Die Minuten dann kompilieren, stimmen C++ normal?
Ja, C++ ist normal.
Also um jetzt V-Maschinen zu kompilieren, brauchst du, weiß nicht, 10 Minuten oder so?
Was ist das, C-Code?
Das ist alles C-Code.
Kein C++.
Kein C++.
Okay, dann ist es schlimm.
wir hatten schon mal andere Versionen von der Southbridge, da hat er über eine Stunde dran rumkompiliert. An einer Datei. Weil da sitzt so viel Funktionalität in so einem Ding drin, das ist unglaublich. Wenn man da dem Compiler sagt, jetzt versuch mal möglichst viel zu inline und zu optimieren. Also der neue GCC, der braucht jetzt statt einer halben Stunde nur noch, weiß nicht, ein paar Minuten, aber muss man auch nicht dran zu knabbern. Das ist jetzt nicht trivial gut. Und wenn man das, also wenn man es so macht wie hier, dass man es wirklich die C-Datei, ja, das ist also jetzt ist das Trivialbeispiel, ne? Zwei Architekturen. Die Southbridge bei uns, also Größenordnung 30 Unterarchitekturen. Jede Architektur, könnt ihr euch vorstellen, so ein IDE-Controller, so ein USB-Controller, die sind nicht trivial. SATA-Controller, die machen schon ganz ordentlich was, das sind schon halbe CPUs. Und wenn man davon mal so 30 Stück zusammenklebt in eine Datei, das wird dann auch eine Datei, die ist dann mal ein paar Megabyte groß und ist letztendlich eine Funktion. Und die zu optimieren, oh, kann man eine Weile drüber nachsehen. Andere Fragen? Jo, okay, dann sage ich danke fürs Dagewesensein, mitmachen, dann sehen wir uns am Mittwoch wieder.